Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich euch Carsten vorstellen. Wir sprechen am Mittwoch, den 4. Juni 2025. Carsten unterstützt die Ukraine mit gebrauchten Solarpaneelen. Das erfordert viel Zeit und Organisation, hilft aber den Ukrainern, mit der zerstörten Infrastruktur fertig zu werden. Carsten ist darüber hinaus auch aktivistisch in München aktiv. Hört euch die spannende Geschichte an, die Carsten über das Opernpalais zu erzählen hat und was Putin damit zu tun hat. Hallo Carsten!
Ja, hallo Sabine, grüß dich. Grüße gehen in den Norden.
Ja, und du ganz im Süden, in München sitzt du, glaube ich, ne?
Ja, genau, mitten in der Stadt.
Aber wir haben ja inzwischen ein Netzwerk und durch dieses Netzwerk bin ich auf dich aufmerksam geworden und habe erfahren, dass du der Ukraine hilfst mit gebrauchten Solarpanels. Und da wollte ich doch mal fragen, wie das geht.
Ja, genau. Also das mache ich seit ungefähr, knapp ein Jahr. Also ich habe hier in München so eine WhatsApp-Gruppe irgendwann mal vor einem guten Jahr gegründet. Wir haben angefangen, Spenden zu sammeln, uns zu vernetzen. Also wir haben angefangen, so wie jeder halt irgendwie mit Schlafsäcken, mit Isomatten, mit Medizinmaterial, mit Kleidung. Und irgendwann kamen wir darauf, dass durch diese starken Bombardierungen der Kraftwerke die Ukraine ja vielleicht auch Bedarf hat an Solarpaneelen. Und dann habe ich einfach mal so einen Suchauftrag oder ein Suchposting bei Kleinanzeigen geschaltet, dass ich eben alte Solarpanels oder Anlagen suche, und dann kamen auch schon bald Anfragen bzw. Rückantwort, dass Leute eben Anlagen zu verschenken hätten. Und so fing die ganze Sache an.
Und die werden ja dringend gebraucht in der Ukraine.
Genau, die Ukrainer, die brauchen die dringend, vor allen Dingen eben für die kritische Infrastruktur, die ja immer mit Strom versorgt werden muss. Das sind vor allen Dingen eben Krankenhäuser, aber auch Schulen und auch zum Beispiel Wasserwerke. Wenn beim Wasserwerk eben der Strom nicht da ist, dann gehen halt die Pumpen nicht und dann haben die Leute eben kein Wasser. Und das ist natürlich ein ganz schlimmer Zustand. Und da haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt irgendwas unternehmen. Da müssen wir was tun.
Und warum verschenken die Firmen diese Panels?
Ja, also es sind bei uns sind es eigentlich zum größten Teil Privatpersonen. Also wenn die Leute neue Panels auf ihr Dach zum Beispiel installieren, das machen sie vor allen Dingen, weil die neuen Panels ungefähr zweimal so effektiv sind wie die alten Panels. Also alte Panels produzieren so pro Panel ungefähr bis zu 240 Watt, die neuen 400 Watt. Dann müssen sie ja diese alten Panels irgendwie entsorgen, und es gibt Entsorgungsbetriebe, und die verlangen dann so zwischen 6 und 8 Euro pro Panel. Und wenn du da 50 oder 60 oder keine Ahnung wie viele Panels auf dem Dach hast, da bist du halt schon mal schnell 500 Euro los. Und wenn wir die eben dann kostenlos übernehmen, dann ist das halt eine Win-Win-Situation oder eine Win-Win-Win-Situation. Also für die Altbesitzer, für die Ukraine und für uns, wir kriegen dann eben die Panels und schicken sie in die Ukraine.
Und wie schickt ihr das? Wie geht das?
Ja, also wir haben in dieser WhatsApp-Gruppe von mir haben wir teilweise Leute, die regelmäßig rüberfahren. Wir sind ja fast schon in ganz Deutschland aufgestellt. Also wir haben Leute an der deutsch-holländischen Grenze, wir haben Leute im Rhein-Main-Gebiet, wir haben viele Leute hier in München und im Umland. Und die fahren dann teilweise eben mit Sprintern, die werden teilweise gesponsert von ihren Arbeitgebern und teilweise zahlen die selber die Transportkosten bzw. den Sprit, und so gehen die in die Ukraine. Und jetzt gibt es noch einen neuen Weg, und zwar ist das die GIZ, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die ist beim Wirtschaftsministerium angesiedelt. 2014 hat der damalige Wirtschaftsminister Altmaier eine Kooperation gemacht mit der Ukraine, eine sogenannte Energiekooperation. Und innerhalb dieser Kooperation wird halt diese Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig. Und zwar steht die mit einer ukrainischen Organisation in Verbindung, und diese ukrainische Organisation kriegt Bedarfe an Photovoltaikanlagen eben von Krankenhäusern, und so wird das eben dann vermittelt. Also die GIZ nimmt also entgegen Spenden aus Deutschland, und über die ukrainische Gegenorganisation gehen die dann in die Ukraine. Und das Gute ist eben dabei, dass die GIZ die ganzen Panels eben abholt und dass quasi, ja, die Kosten übernommen werden, also die Transportkosten. Das ist natürlich sehr
Das ist
gut,
ja.
und wir sind quasi nur so eine Art Broker. Also wir sagen der GIZ, wir haben da und da ein Projekt, oder wir hätten da eine Photovoltaikanlage. Wir geben dann die Kontaktdaten, und die GIZ wickelt es dann quasi ab.
Das heißt, es geht also wirklich in der Ukraine an Stellen, wo die Dinger wirklich gebraucht werden. Das geht jetzt nicht an irgendeine Sammelstelle oder so, sondern hier ist ein Krankenhaus, hier ist eine Schule oder
Genau,
und
also
da
wir hatten
geht das
selber
dann
schon Projekte. Wir haben einmal eine Photovoltaikanlage, einmal zur Stromerzeugung, eine Photovoltaikanlage zur Warmwassergewinnung nach Luhani geschickt. Das ist in der Nähe von Schitomir Richtung belarussische Grenze.
hin.
Also das war zum Beispiel eine Schule. Und wir haben auch schon eine Photovoltaikanlage geschickt nach Dnipro an ein Krankenhaus. Also das sind die beiden Projekte, wo wir jetzt schon tätig waren und was halt eben wirklich Projekte sind der kritischen Infrastruktur.
Ja, diese ganze Hilfe hilft sicher auch, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer bleiben können in der Ukraine. Man stelle sich vor, sie würden diese ganze Hilfe nicht bekommen. Wahrscheinlich müssten dann viel mehr Menschen ihre Heimat verlassen und zu uns kommen. Aber gerade auch durch
Genau,
die
also
vielen privaten Initiativen helfen wir ja auch, dass die Menschen da bleiben können. Und ich glaube, viele wollen wirklich da bleiben. Jeder möchte doch irgendwie da bleiben, wo er die Sprache kennt, wo seine Familie ist, wo seine Heimat ist, wo seine Freunde sind, die Arbeit.
ja, genau, das ist ein
Das
ganz
stimmt.
wichtiger Aspekt. Also keiner ist gerne Flüchtling, ja. Also es wird immer teilweise hier so dargestellt, dass die Leute halt einfach mal so fliehen. Aber es verlässt ja keiner freiwillig seine angestammte Heimat, sein Umfeld, sein Soziales, seine Arbeit, seine Verwandten, seine Freunde. Die Leute befinden sich ja alle im Ausnahmezustand, wenn die ihr Land oder ihre Region verlassen. Und genau, das ist eben ein wichtiger Aspekt. Wir versuchen halt dadurch auch die Leute vielleicht dazu bewegen, nicht zu fliehen, beziehungsweise wir versuchen auch zu zeigen, dass wir die Ukraine unterstützen. Wir versuchen, die Moral aufrechtzuerhalten, dass die Leute sagen oder sehen, ja, wir kriegen vom Außen, von Deutschland kriegen wir Unterstützung. Wir werden nicht alleine gelassen. Wir haben vielleicht eine Perspektive irgendwann mal. Und was natürlich auch wichtig ist, wir versuchen natürlich auch, die Ukraine so ein bisschen in Richtung erneuerbare Energien und Abkehr vom Öl und Gas, was ich ja auch gut finden würde für Deutschland, zu bewegen, weil Öl und Gas ist kein Mittel, um zu heizen. Ich meine, wo kriegen wir Öl und Gas her? Aus Staaten, die eigentlich alle, bis vielleicht auf Norwegen und Holland, keine Demokratie sind. Ja, das sind alles, ich sage immer, fast Schurkenstaaten, und wir finanzieren diese Regime. Und das finde ich schlecht. Also
Ja,
das
und
geht mir gegen den
klimamäßig
Strich.
ist das ja auch wichtig. Und
Genau.
ich denke mir auch, dass es ja viel schwieriger ist, so dezentrale Sachen zu zerstören, als wenn man da so riesige Kraftwerke hat. Wenn da eine Rakete drauf fällt, dann ist das eben ein riesiger Schaden. Aber wenn die Menschen sich auch autark da versorgen können, wo sie leben, das ist natürlich viel schwieriger zu zerstören.
Ja,
Oder?
das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt und das versuchen wir eben auch zu unterstützen. Ich meine, das ist genauso wie in Deutschland. Die beste Energieerzeugung ist die dezentrale Energieerzeugung. Genauso wie in Deutschland. Am besten sollte jeder irgendwo ein Balkonkraftwerk irgendwo haben und seinen eigenen Strom erzeugen. Dann bräuchten wir keine riesigen Trassen oder keine Leitungen und wäre vielleicht am besten.
Wir würden uns
Was
auch ein
auch.
kleines Windrad in den Garten stellen,
Ja.
wenn das erlaubt
Ja,
wäre.
im
Ich habe
Norden
neulich
ist
was gehört, dass da.
natürlich der Wind ein großes Thema, aber auch hier in Bayern. In Bayern ist auch ein Vielwindgebiet wegen den vielen Bergen und so. Und eigentlich müssten auch in Bayern viel mehr Windräder stehen. Aber
Der
ja,
Söder macht
man
das
ist
nicht so
da.
gerne, ne? Und die
Nee, nee.
AfD will sie ja alle abreißen.
Ja, genau. Es gibt ja diese 10H. Verordnung in Bayern, das heißt, Windräder müssen in einer Entfernung 10-mal der Höhe in der Nähe von Häusern in einer Entfernung von 10-mal Höhe des Windrads stehen.
Vielleicht wird ja die Ukraine nach dem Krieg moderner und fortschrittlicher als wir. Im Grunde war das ja bei
Ja.
uns hier nach dem Krieg auch so. Die
Ja.
Alliierten haben die ganzen alten Sachen abtransportiert und hier in Deutschland wurde alles modernisiert. Aber jetzt
Ja, das
ist
habe ich schon
natürlich.
1990, habe ich das schon in der ehemaligen DDR gesehen, ja. Also diese Anzeigen an den Trams und an den Bussen, in wie vielen Minuten die kommen, habe ich zum ersten Mal in der ehemaligen DDR gesehen, ja. Da habe ich geschaut, da habe ich gedacht, ja, was denn das? Da gab es das bei uns in der ehemaligen Bundesrepublik, gab es da noch nicht. Da waren wir noch rückständig, aber klar, das ist natürlich eine Quelle der Innovation.
Ich habe neulich ja gesprochen mit dem Peter vom Zukunftsforum und da war jemand, der Bürgermeister von Bachmut. Und
Ja.
die haben schon Pläne in der Schublade, wie Bachmut aussehen soll, wenn der Krieg gewonnen ist und wenn es befreit ist. Bachmut liegt ja völlig zerstört am Boden. Aber
Ja.
die haben unglaublich tolle Pläne. Alles soll innerhalb von 15 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar sein. Und also, und das gibt ihnen eben auch Kraft zu denken, ja, wir werden gewinnen und dann werden wir es schöner aufbauen als vorher. Aber Carsten, du bist ja nicht erst jetzt aktiv für die Ukraine. Oder du bist da, glaube ich, schon lange am Ball.
Ja, ich bin schon länger am Ball. Ich habe ja angefangen mit meiner Mahnwache. Und zwar gibt es da im Herzen von München gibt es das sogenannte Opernpalais. Da war früher die Hauptpost drin. Das ist ein historisches Gebäude. Ich sage immer, das ist der Big Ben von München. Und dieses Gebäude wurde 2012 quasi über einen Strohmann von Putin erworben. Und zwar dieser Strohmann ist Arkadi Rotenberg. Arkadi Rotenberg ist genauso alt wie Putin, stammt auch wie Putin aus St. Petersburg, Leningrad damals. Die beiden kennen sich schon seit frühester Jugend, haben zusammen Judo gemacht und Arkadi Rotenberg ist einer der reichsten Oligarchen in Russland. Arkadi Rotenberg hat gebaut für Putin die ganzen Arena für Sotschi, für die Olympischen Spiele. Arkadi Rotenberg, der Baumeister Putins, wie er immer bezeichnet wird, hat geliefert die Röhren für Nord Stream 2. Arkadi Rotenberg hat gebaut die berühmte Kertschbrücke, die ja mehrmals attackiert wurde von den Ukrainern.
Jetzt
Und
erst wieder,
Arkadi,
gestern.
ja, genau, gestern wieder. Und Arkadi Rotenberg hat, wie gesagt, dieses Gebäude, Opernpalais, an der Maximilianstraße gegenüber der Oper, über eine Briefkastenfirma auf den Irgendwas-Inseln gekauft für 300 Millionen Euro 2012. 300 Millionen Euro, das war 2012 der größte Immobiliendeal in Deutschland. Dann wurde dieses Gebäude entkernt unter Umgehung allen Auflagen, die eigentlich sonst immer bestehen bei solchen alten Gebäuden, also Denkmalschutzauflagen. Keiner, da hat sich jeder gewundert, wie das überhaupt das Bauamt damals genehmigt hat. Dann ist da Louis Vuitton reingezogen. Louis Vuitton ist ja der größte Mieter, da einen sogenannten Flagship Store, und ist gleichzeitig umgezogen von Düsseldorf mit der Deutschlandzentrale von Louis Vuitton in dieses Gebäude nach München. Man muss wissen, der Louis Vuitton gehört Bernard Arnault. Bernard Arnault ist ein Franzose, der reichste Europäer, dem Louis Vuitton gehört. Und Louis Vuitton ist ja ein großes Konglomerat aus Luxusfirmen. Also der gehört zu Rimowa und Uhren, ich glaube Tag Heuer, und sind insgesamt so 30 bis 40 Marken, Edelmarken. Und Bernard Arnault hat zusammen mit Putin viel gemacht, haben besonders viele Sachen Kunst gemacht, haben zwei Kunstausstellungen gemacht in Paris mit Kunstwerken aus Moskauer und St. Petersburger Museen. Und ich würde sie als gute Spitzel bezeichnen. Und ja, der Herr Arnault hat seinem Freund Putin scheinbar einen Gefallen getan und ist eben in dieses Gebäude mit seinem Shop in München gezogen.
Das ist, war ja alles schon vor dem Maidan, vor der Besetzung der Krim. Also du warst an diesem Moloch Russland und Putin und diesem, ja, sich einverleiben durch alle möglichen Mittel schon viel eher dran.
Ja, ich bin halt politisch interessiert, und Russland und Putin war immer zu Hause ein Thema, und meine Eltern sind beide, ja, in der DDR groß geworden, haben dann die DDR verlassen, und ich war immer an Politik interessiert, vor allen Dingen auch an Russland, und hatte immer halt einen sehr kritischen Blick auf Putin und habe das alles immer nicht verstanden, warum der Herr Putin so in Deutschland so hofiert wurde, und habe also den Herrn Putin immer sehr kritisch beäugt, und irgendwann haben sich meine Befürchtungen dann bewahrheitet.
Und du warst da ja auch so richtig als Einzelkämpfer aktiv. So
Genau,
ähnlich
ich
wie
stand.
Henry in Berlin warst du schon vor Jahren da in München aktiv. Das musst du
Ja,
noch mal
genau.
erzählen.
Also ich bin bestimmt schon seit 3 Jahren, also kurz vor Beginn des Krieges, habe ich mich da halt hingestellt, da in der Residenzstraße 2 für Louis Vuitton, und hab da mit einem Plakat, hab da gestanden, hab da auch immer einen Artikel verteilt aus dem Spiegel aus dem Januar 2013, der quasi diese Zusammenhänge zum ersten Mal so im deutschsprachigen Raum aufgedeckt hat oder publiziert hat. Und ja, habe da mit vielen Leuten gesprochen, und viele Leute haben mich angesprochen, viele Leute haben mich bewundert, viele Leute haben gesagt, ja, haben Sie denn keine Angst? Und dann habe ich gemeint, ja, wieso Angst? Ich meine, gibt Leute in Moskau, die stellen sich mit einem weißen Blatt auf die Straße und werden verhaftet. Die müssen Angst haben, aber warum sollte ich Angst haben? Und ja, habe da viele Leute kennengelernt. Da ist mal jemand vorbeigekommen, der hat sich dann vorgestellt als Mitbegründer der Solidarność und hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, ja, also Walesa war dann immer der Mann, der immer die Pressekonferenzen gehalten hat, war aber eigentlich gar nicht so die treibende Kraft, keine Ahnung. Aber ich habe da sehr viele Leute kennengelernt und gute und auch schlechte Gespräche gehabt. Es haben sich viele Leute als Ukrainer ausgegeben, wo ich dann eigentlich überzeugt war, das waren Russen. Ja, also ich könnte fast ein Buch drüber schreiben, was ich da so alles erlebt habe. Leute haben mich angespuckt und beschimpft. Das hat dann aber so nach 3, 4 Monaten dann hat das dann nachgelassen, weil dann die ganzen Russen nach Beginn des Angriffskrieges dann irgendwie sich aus München scheinbar verabschiedet haben, denn München war ja immer wie London war immer ein Hort von Russen. Also Wir hatten Dirigenten, russische, und der musste dann gehen, weil er sich nicht gegen Putin ausgesprochen hat. Da hatte der Oberbürgermeister von München, hatte da gesagt, jetzt soll er sich erklären. Das hat er dann nicht gemacht und dann ist er halt rausgeschmissen worden. Also wir hatten immer eine riesige russische Community in München, und ja, die ist aber inzwischen sehr still geworden.
Sind die Medien auch mal auf dich aufmerksam geworden? Hat das auch mal irgendwie eine
Ja,
weitere
es
Wirkung
ist,
gezeigt?
ja, es gibt ja so ein Lokalradio, Radio Lora, die habe ich mal dazu interviewt. Und aber die großen Medien, also Süddeutsche oder TZ und AZ, aber eigentlich nichts. Keine Ahnung, vielleicht, weil das Thema schon 2013 eben publik geworden ist. Aber damals hat das eigentlich keine große Resonanz gefunden, weil Putin eben damals noch unser Freund war, nicht
Ja.
wahr? Und jeder ist ihm hinterhergekrochen. Und dann so ein Artikel im Spiegel war dann quasi nicht gewünscht oder keine Ahnung was, ja. Also, ja, das fand ich schon ein bisschen seltsam, aber naja, so war es leider.
Ja, selbst die Besetzung der Krim hat uns ja nicht aufgerüttelt. Ich gebe auch zu,
Nein.
dass ich das auch so, na ja, ist irgendwie nicht in Ordnung, aber ich habe damals auch nicht wirklich realisiert, was sich eigentlich vollzieht. Und
Ja, das
Henry
stimmt, das
hat
war
ja
bei
auch
mir.
lange vorm russischen Haus in Berlin gestanden. Und es, ja, jetzt endlich, als am 8. 9. Mai die Gedenkfeiern waren, da hat wohl im russischen Haus so eine, haben die Russen gefeiert, richtig böse. Und das hat eine Ukrainerin, hat sich da eingeschlichen gehabt und das hat das fotografiert und darüber berichtet. Und dann kam es endlich mal in die Presse und dann hat es endlich mal ein bisschen Wellen geschlagen. Du
Ach,
warst ja
das
jetzt
wusste
auch
ich
in
gar nicht.
Berlin, ne?
Ja, ich war auch vor dem russischen Haus, genau. Wann war denn das? Das war jetzt letzte Woche, Freitag war ich da.
Ja, aber
Genau.
du hast da gar, du hast da mit einem ganz besonderen Plakat gestanden. Das habe ich nämlich gesehen, das Foto.
Ja, ich habe mit meinem berühmten No-Netrebko-Plakat davor gestanden, wo also Netrebko so blutgetränkt abgebildet ist. Mit diesem Plakat bin ich aber mal bei FAZ Online auch mal auf die Titelseite gekommen, und zwar damals, wann war das? Letztes Jahr, da waren wir, glaube ich, genau in Wiesbaden, als Netrebko in Wiesbaden aufgetreten ist, ja. Da war ich auch mit diesem Plakat da, und da waren halt auch ein paar Fotografen da, und dann habe ich später gesehen, FAZ Online, die haben dann Artikel gemacht, und da war ich auch mit diesem Plakat drauf, genau.
Das ist ja auch die Höhe, dass diese Frau, diese Putin-Freundin, hier noch hofiert wird. Und
Ja,
ja, die Leute gehen
und
dahin, der Saal ist ausverkauft. Ich weiß nicht, war nicht auch mal sowas, das habe ich gehört, dass da waren auch Leute dann drin und haben gebuht
ja, das
letztes
waren
Jahr.
wir.
Das wart ihr,
Das waren
erzähl
wir.
mal. Ach, du
Ja,
hast mir das erzählt, ja.
das waren wir. Das war dann schon, wann waren das? Das war, glaube ich, September 2023. Und zwar, das war in, ja genau, das war in Berlin, Staatsoper. Und da sind wir zu viert, sind wir reingegangen und haben die dann ausgebuht. Und das hatte dann auch ein bisschen oder einen ziemlich starken Widerhall gefunden in der Presse. The Guardian hat, glaube ich, sogar auch darüber berichtet. Ja, das war eine coole Aktion. Das war nicht schlecht.
Wie ist denn das so in München? Hast du da Mitstreiter? Gibt es da noch andere Aktivisten oder bist du allein auf weiter Flur?
Nein, nein, also in München ist ziemlich aktiv. Da gibt es eigentlich alle, ja, 4 bis 6 Wochen gibt es da eine Demo zur Unterstützung der Ukraine. Dann gibt es auch viele Privatpersonen, die eben sammeln, viele Leute, die gehören zu meiner Gruppe. Dann gibt es noch eine andere Gruppe in Grasbrunn, die sammeln auch. Dann gibt es den Verein Kurz mal helfen in Fürstenfeldbruck, das ist so 20 Kilometer westlich von München, und die stellen uns, haben uns zum Beispiel ein Lager zur Verfügung gestellt auf dem ehemaligen Flugplatz Fürstenfeldbruck. Das ist so eine Halle von der Bundeswehr, da waren früher Düsenjets drin, und da haben wir zurzeit, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 25 Pflegebetten, Die müssen wir jetzt auch noch irgendwie in die Ukraine bringen. Und das ist natürlich jetzt ein größerer Akt, weil da braucht man einen LKW. Und ja, das bin ich auch gerade am Organisieren. Wahrscheinlich wird das über eine Organisation in Paderborn gehen, die übernehmen und dann nach Lutsk diese Krankenbetten da ins Krankenhaus schicken.
Also so schlimm das Ganze ist, es hat auch sowas wie eine Solidaritätsbewegung geschaffen. Und das geht mir ja auch so. Ich würde gar keinen Kontakt jetzt mit dir gefunden haben, wenn nicht dieser furchtbare Krieg wäre, so schlimm das ist. Aber ja, es hat auch hier bei uns doch irgendwie eine Gemeinschaft geschaffen von Menschen, die sagen, nee, wir können hier nicht zugucken, wir müssen hier tätig werden. Wir müssen helfen, aufklären und aber auch konkrete Hilfe leisten.
Ja, es hat sich ein Netzwerk gebildet, und ich muss sagen, ich bin dann irgendwie wieder aufgewacht. Ich war als Schüler und Student schon mal politisch sehr aktiv und naja, und dann hat man irgendwann einen Job und arbeitet und jetzt nach, wie soll ich sagen, nach 35 Jahren quasi ist wieder mein politischer Aktivismus quasi wieder geweckt worden, ja. Und ich meine, damals haben wir mit Telefon gearbeitet und mit Schreibmaschine,
Ja, das kenne ich auch noch.
mit ganz anderen Mitteln. Und heute können wir uns kurz mal vernetzen über WhatsApp oder E-Mail schicken oder einen Podcast machen
Zoom.
oder ja, also heute hat man ja viel mehr Möglichkeiten und deshalb sind wir auch, also meine WhatsApp-Gruppe da, diese Ukraine-Spendensammler. Deshalb sind wir inzwischen eben auch, ja, ich muss schon sagen, ja, fast deutschlandweit vernetzt. Und ich versuche halt immer wieder neue Kontakte zu organisieren oder zu bekommen, weil es oftmals ist es eben so, dann hat man irgendwas und gespendet bekommen, aber hat dann eigentlich keinen Abnehmer und weiß nicht wohin. Und dann telefoniert man ein bisschen rum und dann hat man einen Abnehmer und dann hat man auch jemanden, der vielleicht das abholen kann. Netzwerk ist heutzutage alles. Also das Netzwerk kann gar nicht groß genug sein. Und deshalb nutze ich auch jede Möglichkeit, da irgendwie dieses Netzwerk weiter zu vergrößern.
Ja, wobei ich es auch immer schön finde, wenn man sich mal wirklich begegnet. Ich meine, jetzt, wir sind ja jetzt bei Zoom, wir sehen uns wenigstens, weil
Ja.
Kommunikation findet ja auch immer durch Körpersprache statt, wie guckt der andere. Und ja, so gut diese Vernetzung so auf dieser Internetebene ist, denke ich, vielleicht müssten wir noch mehr richtige Treffen hinbekommen, wo wir
Ja.
uns wirklich begegnen. Ich fand es zum Beispiel toll im Café Kiew, als da die große Veranstaltung war und auch im
Ah ja, warst du
Zukunftsforum
da?
Café Kiew war ich da. Du auch?
Oh, in Berlin, oder?
In Berlin, ja.
Nee, war ich leider nicht da. Ich habe davon leider zu spät erst erfahren. Und Berlin ist natürlich immer ein Stück, ist natürlich kein Katzensprung, Berlin.
Ja, ich muss dann auch, ich reise dann auch an, muss mir auch ein Hotel mieten und
Ja,
aber das
klar.
ist es mir dann wert.
Ja, ich muss das halt alles so ein bisschen urlaubsmäßig, muss ich das dann immer organisieren.
Aber es hat dein Leben auch ganz schön verändert, dieser Krieg, oder?
Ja, total. Also ich muss sagen, ich mache quasi außer Job und Ukraine mache ich jetzt nicht mehr so viel.
Ja, das
Also ich bin
Privatleben
bestimmt,
leidet ein bisschen darunter.
genau so ist es, das Privatleben leidet. Also ich kann sagen, dass ich bestimmt pro Woche na, 15, 20 Stunden dafür investiere. Also vor allen Dingen eben diese Spenden sammeln. Dann hole ich dann teilweise Spenden ab. Aber jetzt mit diesen Panels, da muss man halt teilweise mit Vereinen sprechen, Firmen. Ich hatte damals eben das Bundesministerium für Wirtschaft angeschrieben und hatte denen halt geschrieben, was wir so machen. Mit dem Sammeln der Panels. Und dann hat innerhalb von 2 Tagen das Wirtschaftsministerium geantwortet und hat mich dann eben auf diese GEZ verwiesen. Ja, die GEZ ist halt da ein starker Partner.
Ja, deswegen habe ich auch gedacht, ich muss einfach was machen, um zu zeigen, wie viele tolle Menschen es gibt in der Zivilgesellschaft, die sich so engagieren, die ihre Freizeit, auch Geld investieren, Kraft, Zeit, um hier aktiv zu werden und zu helfen? Und wir hören immer die vielen Experten, das ist ja auch gut so, die geben uns Informationen. Aber wenn ich so mit meinen Gesprächspartnern spreche, dann denke ich immer, boah, was die auch alles wissen. Und auch wir haben ja inzwischen auch ganz viel Expertise. Und ich finde, das müsste mehr nach draußen kommen, auch als Vorbildfunktion. Guckt mal, hier gibt es diese tollen Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen. Das wird zu wenig gewürdigt.
Ja, das stimmt total. Also man bringt ja nicht nur Zeit ein, sondern man bringt ja auch Geld ein. Und die Leute spenden ja nicht nur irgendwie ihre ollen Klamotten, sondern die gehen ja teilweise einkaufen in Drogeriemarkt und spenden dann, keine Ahnung, Windeln und Feuchttücher und alles Mögliche und haben ja teilweise wirklich viel eigenes Geld auch investiert oder investieren eigenes Geld. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein großer Beitrag. Ich glaube, dass der zivile Beitrag auch im monetären Sinne ja den staatlichen Beitrag um ein Vielfaches übersteigt.
Ja, das würde ich gerne mal wissen. Das
Ja?
würde ich gerne mal wissen, wie da das Verhältnis ist, ne? Was da
Ach, ich
auch an
denke mal,
Kraft
das
und
ist,
Zeit, das ist ja auch eine Arbeitsleistung,
ja,
was da
also ich
erbracht wird.
meine, wenn die Leute halt spenden und es gibt ja auch Leute oder Leute sammeln ja auch reine Geldspenden. Und ich sehe dann immer auf den Demos, da gehen halt auch Leute, Ukraine dann rum und sammeln halt Geld. Und da geben die Leute ja auch Geld. Und ich meine, das ist ja auch ein nicht zu vernachlässigender Beitrag, der da geleistet wird.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du noch
Ja.
das Schlusswort, Carsten. Jetzt musst du noch sagen, was dir ganz wichtig ist zu sagen an unsere Hörer.
Ja, also ich möchte jeden dazu aufrufen, vielleicht mal zu überlegen, ja, sich vielleicht auch zu engagieren und zu überlegen, was er vielleicht machen könnte, weil ich denke, die Ukraine braucht unsere Hilfe und das ist eigentlich meine Nachricht, die ich heute hier rüberbringen will.
Danke, Carsten. Ich glaube, das war eine große Inspiration für viele. Diese Geschichte mit diesen Panels finde ich absolut super. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du warst den ganzen Tag, hast du gearbeitet und hast dir dann Mühe gegeben, doch noch mit mir zu sprechen heute. Vielen, vielen Dank. Und
Ja,
ich
es war
hoffe,
mir
wir
ein
treffen
Vergnügen.
uns mal im richtigen Leben.
Ja, hoffe ich auch.
Vielleicht kommst du zum Zukunftsforum nach Bonn im
Ah ja.
September. Das wäre doch
Oh.
toll. Da ist das
Ja.
nächste Zukunftsforum. Tschüss, Carsten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich halt's jetzt mit Markus Lanz und mache eine Sommerpause. Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Hört euch doch inzwischen die Folgen an, die ihr noch nicht kennt.